Gott ist der wichtigste Teilnehmer im Gottesdienst. Ohne ihn würde es überhaupt keinen Sinn machen, Gottesdienst zu feiern. Das zeichnet den Gottesdienst aus von allen anderen möglichen Arten von frommen Veranstaltungen. Und das sind gute Nachrichten. Das ist etwas Wunderschönes und Großartiges. Denn im Gottesdienst geht es nicht nur darum, über Gott etwas zu erfahren oder über Gott zu sprechen, sondern mit Gott zu sprechen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Also es macht doch einen riesigen Unterschied aus, ob ich über meine Frau spreche oder mit ihr. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich über Gott rede oder mit ihm spreche. Gottesdienst ist das großartige Ereignis, dass Menschen zusammenkommen, um mit Gott zu sprechen und auf ihn zu hören. Damit unterscheidet sich der Gottesdienst von einer Schulstunde. Das ist gute Nachricht für alle, die nicht so gerne zur Schule gehen. Gottesdienst unterscheidet sich damit aber auch von einem Konzert oder von einem eventähnlichen Veranstaltung. Wenn ich ein Bild aus unserer Alltagswelt suchen müsste, um Gottesdienst so gut wie möglich zu beschreiben, würde ich es Familienfeier nennen. Also Gottesdienst hat viel mehr Ähnlichkeiten mit einer Familiengeburtstagsfeier als mit einer Schulstunde, vom inneren Charakter her. Weil es im innersten Kern um diese Feier, um diese wunderbare Feier der Gemeinschaft mit Gott geht. Gottesdienst als zentral als Begegnung mit Gott. Und dann ist auf der anderen Seite der Stefan. Das bin ich. Ich komme mit meinen Vorlieben, meinem Herz so. Das ist sehr unterschiedlich gestaltet. Manchmal freue ich mich auf den Gottesdienst. Manchmal ärgere ich mich fürchterlich über die schlechte Musik oder den unvorbereiteten Moderator oder dass man das Gefühl hat, hier wissen die Leute gar nicht, weshalb sie hier sind. Manchmal ärgere ich mich über den Mundgeruch meines Nachbarn und über den falschen Gesang der Dame, die doch so extra stark und laut singt und man doch eigentlich lieber hätte, sie würde ihre Stimme etwas dämpfen. Manchmal freue ich mich auch riesig, aber auf jeden Fall habe ich so meine Vorlieben. Und das Problem ist ja, ich bin nicht allein, da sind noch andere, da ist, was habe ich gelernt, eine Esther gibt es, gell? Und den Heinz, die kommen auch alle mit ihrem Herzen und mit ihren Wünschen und mit ihren Vorstellungen. Und jetzt plötzlich im Gottesdienst sollten die zusammen feiern. Das ist schon eine Kernsache im Gottesdienst, dass Gottesdienst ein Wir-Geschäft ist und nicht ein Ich-Geschäft. Gottesdienst ist also nicht im Kern ein Ort, bei dem es hauptsächlich um mich und Gott geht, sondern um uns und Gott. Das Gegenüber Gottes im Gottesdienst bin also nicht nur ich als Einzelperson, sondern wir als versammelte Gemeinde, die zusammenkommen, die Familie Gottes, die sich trifft zum Gottesdienst mit dem lebendigen Gott und Gott in ihrer Mitte feiert. Auch das fällt uns nicht so einfach. In einer hochindividualisierten Zeit haben wir manchmal den Eindruck, der Gottesdienst sollte für mich gemacht sein. Und das führt dann zur typischen Frage: Was bringt der Gottesdienst mir? Was bringt der Gottesdienst mir, ist, könnte man sagen, eine Frage der Konsumkultur. So funktioniert Freizeitbeschäftigung, Freizeitunterhaltung so in die Richtung, konsumorientiert. Was bringt es mir? Die Begegnung mit Gott entzieht sich eigentlich diesem Kriterium des Konsums. Bei Gott sind wir nicht Konsumenten. Gott ist nicht quasi ein Konsumgut, auf das ich mal Lust habe oder mal nicht Lust habe. Gott ist nicht ein Angebot, das ich als Kunde nutzen könnte. Die Begegnung mit Gott ist eher eine Begegnung unter Freunden. Und die funktioniert total anders. Also nimm mal an, es klingelt bei dir an der Tür und bei dir an der Tür steht ein Versicherungsvertreter. Und der Versicherungsvertreter möchte mit dir Kaffee trinken. Wie würdest du diese Art von Kaffee trinken beschreiben? Naja, der Versicherungsvertreter würde anschließend sich überlegen, hat es sich gelohnt, mit dir Kaffee zu trinken? Und es gibt bestimmte Fälle, da hat es sich gelohnt, nämlich wenn du unterschrieben hast. Und es gibt Fälle, da hat sich das Kaffeetrinken mit dir vielleicht nicht so gelohnt, weil du mit dem Kaffee getrunken hast und es für ihn nichts dabei rausschaute, als außer eine verlorene Viertelstunde oder halbe Stunde. Ganz anders die Begegnung mit Freunden. Also stell dir mal in Gedanken vor, deine letzte Begegnung mit deiner guten Freundin, einem guten Freund. Ist es da noch so wichtig, dass du dich erinnern kannst, worüber ihr gesprochen habt? Hast du dich jemals nach einer solchen Begegnung gefragt, was bringt es mir? Hast du dir jemals sozusagen die drei Gedanken notiert, die du aus der Begegnung mitnehmen willst? Vielleicht gibt es das manchmal, aber im Normalfall freuen wir uns einfach über das Zusammensein. Und wir freuen uns darauf, das nächste Mal wieder gemeinsam Kaffee zu trinken und Gemeinschaft miteinander zu haben. Und eigentlich funktioniert Gottesdienst so, wie eine Begegnung unter Freunden und nicht wie ein Vertreterbesuch. Und ich versuche das etwas wissenschaftlicher zu sagen. Jürgen Habermas hat unterschieden zwischen instrumentellem und kommunikativem Handeln. Instrumentell ist ein Handeln, das Mittel zum Zweck ist. Das heißt, der Vertreterbesuch ist eigentlich nur ein Kaffeetrinken als Mittel zum Zweck, damit du einen Vertrag unterzeichnest. Das ist verzwecktes Denken, verzwecktes Handeln. Kommunikatives Handeln ist ein Handeln, bei dem der Sinn der Handlung in der Handlung selbst liegt, nämlich in der Kommunikation, im Gespräch, das man miteinander führt und nicht im Produkt oder im Ergebnis, das daraus entsteht. Vielleicht um Beispiele zu machen, man kann so oder so Rad fahren. Also sehr oft, meine Frau und ich leben in Basel, wir haben selbst kein Auto, wir sind sehr oft mit dem Rad unterwegs und wir nutzen es als Verkehrsmittel. Das heißt, ich fahre mit dem Rad von A nach B, das ist Mittel zum Zweck. Instrumentelles Handeln, verzwecktes Handeln. Es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die fahren mit dem Rad von A nach A. Und dazwischen noch über drei Berge. Oder? Und da spürt man, das ist nicht einfach Mittel zum Zweck, das ist Freude am Radfahren. Und die machen das, weil sie Freude am Radfahren haben. Oder zweites Beispiel, das kann ich sehr gut nachvollziehen, man kann so oder so essen. Es gibt instrumentelles Essen, das ist, weil ich Hunger habe, muss ich was zu essen haben, damit mein Hunger gestillt ist. Aber es gibt auch sowas wie Essen aus Freude. Dass man gar nicht, also wir waren vorher einige zusammen essen hier, das war wunderschön, überhaupt schön für mich, in eurer Mitte zu sein, etwas von eurer Gemeinschaft zu erfahren. Das war mehr als nur Mittel zum Zweck, Hauptsache, dass die Kalorienzufuhr da war, sondern das war eine Begegnung am Tisch, das war Freude am Essen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe die Gabe von Gott erhalten, immer essen zu können, sozusagen Essen aus Frust oder Essen aus Freude oder Essen in Gemeinschaft oder Essen alleine, das ist ganz wunderbar. Also das ist quasi kommunikatives Handeln, nicht verzwecktes Handeln, einfach aus Freude etwas zu tun. Jetzt glaube ich, dass Gottesdienst in diese zweite Kategorie gehört. kommunikatives Handeln, dass es also im Kern darum geht, dass der Sinn des Gottesdienstes in dem liegt, was wir tun im Gottesdienst. Und natürlich gibt es auch Auswirkungen vom Gottesdienst, aber wir feiern einen Gottesdienst nicht nur, weil er irgendwelche Auswirkungen haben soll, das ist quasi das schöne Nebenprodukt, das entsteht, sondern der Sinn des Gottesdienstes liegt in der gottesdienstlichen Handlung selbst. Und das führt uns dazu, dass wir viel weniger verzweckt über Gottesdienst nachdenken sollten. Also viel weniger mit der Frage, was schaut dabei raus, was bringt es mir, was hilft es mir, sondern im Kern als eine Begegnung von Gott mit uns, die wunderschön ist. Eine Begegnung unter Freunden, eine Familienfeier mit Gott. Das ist für uns nicht so einfach zu fassen. Und es ist, könnte man sagen, ein Kontrast zu allen Arten von Veranstaltungen, die uns umgeben. Diese Art von Veranstaltung, wie die wir Gottesdienst nennen, kennt man nicht. In einer Kultur, die Gott vergessen ist, gibt es alle Formen von Veranstaltungen. Konzerte und Unterhaltung und Diskussionsrunden und alles Mögliche. Und da kann man manchmal der Gefahr verfallen, dass man denkt, Gottesdienste sollten auch so sein, mindestens so unterhaltend wie eine Helene Fischer Show. So ähnlich. Oder mindestens so diskussionsfreudig wie der Debattierclub, der philosophische Debattierclub, der hier und da stattfindet. Und dann verpassen wir sozusagen das Eigentliche im Gottesdienst. Und seht, meine Auseinandersetzung mit dem Gottesdienst, um etwas biografisch zu werden, wurde vor allem angestoßen durch meinen Frust am Gottesdienst. Also ich war über 10 Jahre lang Pastor in einer Freikirche und da gab es natürlich Leute, die sagen, wir brauchen modernere Musik und andere, die gesagt haben, aber ja, kein Schlagzeug und die Dritten, die gesagt haben, aber bitte keine zu modernen Lieder und bitte nur auf Deutsch und sicher nicht auf Englisch und dann haben sie sich die Köpfe eingeschlagen und das wäre ja so, wie wenn man bei einer Familienfeier vor allem darüber streitet, welchen Geburtstagskuchen man machen sollte. Statt zu feiern, streitet man über den Kuchen, statt einander zu begegnen. Und das hat mich dazu geführt, über Gottesdienst näher nachzudenken. Und was ich euch vorstelle in diesem Referat, ist vor allem ein großes Bild über Gottesdienst. Es ist nicht denominationell gefärbt im Kern, sondern sehr umfassend, könnte man sagen, konfessionsübergreifend, was Gottesdienst ist. Da habe ich gelernt von meinen katholischen Freunden, bei denen ich die Habilitationsarbeit machen konnte. Ich habe gelernt von meinen lutherischen und reformierten Kollegen, von den Anglikanern. Es tut mir leid, dass ich nicht in Friedensau war für meine Studien. Das würde ich unbedingt noch nachholen müssen, Alexander. Ich gebe mir ja alle Mühe. So, dass da viel zusammenfließt. Wir halten also vorerst mal fest, Gottesdienst ist Begegnung von Gott mit seiner versammelten Gemeinde. Nächster Schritt. Diese Begegnung mit Gott findet in einer ganz bestimmten Art und Weise statt. Nämlich so, dass Gott mit uns spricht und wir mit ihm. Bei der Einweihung einer Kirche, der Schlosskirche in Torgau, hat Martin Luther die Einweihungspredigt gehalten und hat darin gesagt, in dieser Kirche, oder man könnte auch sagen, im Gottesdienst soll nichts anderes geschehen als, und jetzt kommt eine ganz berühmte Formel, als dass Gott mit uns spricht durch sein Wort und wir wiederum mit ihm sprechen durch unseren Gebet und Lobgesang. Man nennt das die sogenannte Torgauer Formel. Das ist Gottesdienst ganz knapp ausgedrückt. Und deutlich wird hier, Gottesdienst ist ein dialogisches Geschehen, eine kommunikative Begegnung mit Gott. Gott spricht mit uns, wir geben darauf Antwort. Die Reihenfolge ist nicht zufällig so gewählt, sondern hat eine theologische Brisanz, nicht unbedingt eine chronologische im Gottesdienst, aber theologisch ist es sehr klar, das erste Wort ist Gott, gehört Gott. Er eröffnet den Gottesdienst. Gottesdienst ist also nicht ein Ort, bei dem wir Menschen uns sozusagen bemühen müssen, irgendwie in Kontakt mit Gott zu kommen, beim Himmel anzukommen. Gottesdienst hat vielmehr seinen Ursprung darin, dass Gott sich selbst für uns geöffnet hat und sein Wort geschickt hat. Und dieses Wort lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm. Gott macht also den ersten Schritt in Sachen Kommunikation. Er ergreift zuerst das Wort. Und wir sind dann eingeladen, auf dieses Wort zu hören. Im Gottesdienst wird das beispielsweise daran erkennbar, dass wir dann in unseren Gebeten und Liedern mit den Worten Gott eine Antwort geben, die er uns selbst in der Heiligen Schrift geschenkt hat. Das ist ein typischer Vollzug. Wir vernehmen Gottes Offenbarung und das widerspiegelt sich in der Art und Weise, wie wir ihn anbeten. Und das ist zunächst auch eine ganz große Befreiung und Entlastung. Wir kennen es ja aus den zwischenmenschlichen Situationen, dass es manchmal zwischen Menschen sowas gibt wie ein eisiges Schweigen. Und die Frage ist, wer durchbricht dieses Schweigen? Gottesdienst würde bedeuten, Gott durchbricht dieses Schweigen und lädt uns zur Gemeinschaft ein mit ihm. Und wir sind dann quasi eingeladen, Gott eine Antwort zu geben. Dieses Wort-Antwort-Spiel hilft uns, gottesdienstliches Handeln zu verstehen. Man kann sich bei allem im Gottesdienst fragen, wie kann bei dem, was wir tun im Gottesdienst, dieser Kreislauf von Wort und Antwort in Schwung gehalten werden? So dass deutlich wird, wir sprechen nicht nur miteinander, quasi auf der horizontalen Ebene, sondern es gibt diese vertikale Ebene, in der wir miteinander auf Gott ausgerichtet sind. Nun ist es so, dass dieses Wort uns Menschen trifft, als Menschen, die ganz anders sind als Gott. Und daher wir in einer Situation sind, die uns vielleicht gar nicht mehr so klar ist, weil ich nehme jetzt mal an, die meisten, die hier sind, für sie ist es selbstverständlich, für euch ist es selbstverständlich, in einen Gottesdienst zu gehen, auf Gott zu hören. Ihr verspürt so etwas wie eine Liebe zu Gott, freut euch auf die Begegnung mit ihm. Das ist gar nicht selbstverständlich. Wir Menschen in dem Zustand, in dem wir eigentlich sozusagen von Geburt an sind, ertragen nämlich Gottes Wort gar nicht. Und wenn wir durch die Bibel lesen, dann spüren wir, dass die entscheidende Frage der Menschen gar nicht war, wie können wir zu Gott kommen und wie finden wir die Begegnung mit Gott und wie werden wir ihn endlich los? Das war eigentlich der treibende Faktor, weil wir als Menschen Gott gar nicht aushalten. Quasi, wie wird man Gott los? Und es war Gottes eigene Fragen. Wie kann ich bei den Menschen sein, obwohl die mich eigentlich gar nicht wollen? Das heißt, die Initiative geht von Gott aus. Gott hat sich nicht abschieben lassen, kann man sagen. Gott hat sich nicht zurückdrängen lassen. Gott hat sich durch unser Verhalten nicht abschrecken lassen, alle möglichen Wege zu suchen, um Gemeinschaft mit uns zu haben und mitten unter uns zu wohnen. Deshalb hat er das Volk Israel erwählt. Deshalb hat er einen Ort errichten lassen mit der Stiftshütte, mit dem Tempel, wo seine Herrlichkeit mitten im Volk wohnen kann. Weil er selbst einen Ort wollte unter den Menschen. Er wollte nicht quasi Menschen verlassen sein, sondern bei den Menschen sein. Und deshalb hat er Jesus Christus geschickt. In seinem Tod und in seiner Auferstehung hat sich Jesus als derjenige erwiesen, der das, was sonst getrennt ist, zusammenbringt. Dass nämlich in Christus selbst Himmel und Erde, Gott und Mensch zusammenkommen. Quasi der heilige Gott und der sündige Mensch. Wie können denn die im Gottesdienst zusammenfinden? Und die Antwort ist durch Jesus Christus. Weil er sich mit beiden bis aufs Letzte verbindet. Deshalb sagt man in der Theologie, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Also nicht so was wie Halbgott und Halbmensch, sondern wahrer Mensch und wahrer Gott. Und weil in Jesus Christus in Person beides zusammenkommt, Mensch und Gott, weil er ja selbst Mensch und Gott ist, deshalb ist er derjenige, der Mensch und Gott zusammenbringen kann. Wenn wir hier das theologisch vertiefen möchten, könnte man sagen, der eigentliche Gottesdienst findet in Jesus Christus selbst statt. Nämlich die Vereinigung von Himmel und Erde. Das Zusammenkommen von Mensch und Gott, das findet in Jesus Christus als Person statt. Und deshalb kann man sagen, in jedem Gottesdienst, den wir feiern, nehmen wir teil an diesem Wunder, dass in Jesus Christus Gott und Mensch, Himmel und Erde vereint werden und zusammenkommen. Und dann plötzlich merken wir, wenn wir uns mit Jesus verbinden, dann wird dieses Wort von Gott, das uns trifft, nicht mehr ein Gerichtswort, ein bedrohliches Wort, vor dem wir davonrennen müssen, sondern es werden heilsame Worte, Worte des Lebens, so wie dann der Apostel Petrus auch gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Weil er selbst das lebendige Wort Gottes ist, hat man gemerkt, dort, wo Jesus Christus ist, trifft uns Gottes Wort als Heilswort. Und das ist das, was wir dann im Gottesdienst erfahren. Dass aus dieser Fülle Gottes wir beschenkt werden. Dass Gott uns durch sein Wort an seinem eigenen ewigen Leben teilhaben lässt. Und uns mit hineinnimmt in seine eigene Existenz, in den Überfluss seines Lebens und seiner Fülle. Und dann entsteht die Antwort darauf. Und da kann man ja wieder fragen, also ihr Lieben, weshalb denkt ihr eigentlich, dass Gott euer Beten und Singen gefällt oder gefallen sollte? Singt ihr denn so schön? Oder wie ist das, wenn die Propheten mit scharfen Worten kritisieren, tut weg das Geplärr eurer Lieder, eure Gottesdienste kann ich nicht riechen, weg damit. Weshalb eigentlich denken wir, dass unser Gebet und Singen vor Gott wohlgefällig sein sollte? Ich habe heute Morgen mit euch zusammen Gottesdienst gefeiert. Das ist sehr schön. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ihr davon ausgeht, dass euer Geplärr Gott nicht interessiert. Sondern ich hatte den Eindruck, hier geht davon aus, es kommt irgendwie da oben an, was ihr tut. Und ihr vertraut ja mit Recht darauf. Wenn man das theologisch überlegt, ist das das Wirken des Heiligen Geistes. Ich versuche jetzt da so eine Feuerflamme zu zeichnen, so etwas Ähnliches. Gell? Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der unser menschliches Hören, Reden, Singen, Schweigen, Handeln nimmt und umwandelt zu dem, was Gott gefällt. So beschreibt es der Apostel Paulus in Römer 8 im Brief, wenn er sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Also quasi wir als Menschen können nicht beten. Aber der Heilige Geist selbst vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichem Seufzer. Das heißt, Jesus Christus und der Heilige Geist sind diejenigen, die dieses Schwungrad von Wort und Antwort überhaupt ermöglichen und diesen Kreislauf aufrechterhalten. Und deshalb sind wir darauf angewiesen. Und deshalb versuchen wir in unseren Gottesdiensten das auch immer wieder deutlich zu machen, indem wir um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, indem wir um sein Wirken bitten, indem wir uns Jesus Christus zuwenden, indem wir uns mit Jesus Christus verbinden. Und dann geschieht das große Geheimnis, dass wir in dieses göttliche Gespräch hineingesogen werden und dass wir uns an die Stelle von Jesus Christus also nicht anstelle von, sondern neben ihn, dass wir neben Jesus Christus treten dürfen, als seine Töchter und Söhne, als Söhne, Töchter des himmlischen Vaters, als die Brüder und Schwestern von Jesus Christus, und mit unserem Bruder Jesus zusammen den himmlischen Vater anrufen, in sein Gebet mit einstimmen, das er mit uns teilt, und er stimmt in unser Gebet mit ein. Und plötzlich werden wir quasi in diese göttliche Kommunikation mit hineingesogen und merken, das, was im Gottesdienst geschieht, ist ja einfach eine Fortsetzung dessen, wie Jesus mit seinem Vater im Himmel spricht, wie Jesus auf seinen Vater im Himmel hört, wie Jesus mit dem Heiligen Geist beschenkt wird und der Heilige Geist diesen innergöttlichen Kreislauf am Laufen hält. Und jetzt ist das eine Erweiterung, was im Gottesdienst geschieht. Und jetzt beginnt der Heilige Geist zu wirken unter uns. Und wir werden mit hineingesogen. Gottesdienst heißt also Teilhabe an Gottes eigener Kommunikation. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Das kannst du an keinem Konzert haben. Das ist wirklich Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal des Gottesdienstes, eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und dann beginnt etwas ganz Seltsames. Ich glaube, es könnte sein, dass ihr bei euch manchmal so ein Lied singt, in dem es heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Gehe ich richtig davon aus? Wie klingt das ungefähr? Sowas ähnlich, oder? Ja. Oder ihr singt, großer Gott, wir loben dich vermutlich. Heiliger Gott Zebaoth, heiliger der Himmelsherr. So ähnlich, oder? Von wem stammt eigentlich dieser Text? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das ist eine Frage. So. Von wem stammt dieser Text? Als Offenbarung, dort finden wir ihn. Und wo noch? Jesaja? Jesaja 6? Also stammt er von Jesaja oder Johannes? Kommt aus dem Himmel. Wer sagt denn das? Das sind ja Himmelswesen, das sind Engel quasi. Das heißt, Jesaja und Johannes haben eigentlich die gleiche Szene. Ihnen geht der Himmel auf. Der Himmel wird aufgerissen. Die haben einen Blick in den Himmel. Und die sehen da die himmlischen Heerscharen, ich mache das jetzt so quasi als typische Engelchen, gell? Ihr könnt das schon einordnen. Die hören da die himmlischen Heerscharen. Und jetzt hört man die singen, heilig, 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 Herr Gott Zebaoth. Und ihr singt das mit? Also schau dich mal um, sieht denn der neben dir so aus wie ein Engel? Wenn du in den Spiegel schaust, bist du eigentlich ein Engel. Also wir als Menschen beginnen plötzlich etwas, was uns völlig übersteigt, nämlich wir benehmen uns wie Engel. Wir stimmen ein in den himmlischen Lobgesang. Ich bin sicher, ihr singt sowas wie Ehre sei Gott in der Höhe. Wer singt das in der Bibel? Ja, nicht die Hirten. Die Hirten haben es gehört. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Und jetzt seid ihr plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen und singt Ehre sei Gott in der Höhe. Oder ihr singt würdig das Lamm, das geopfert ist. Ein Lied, da müsste man ja nach Copyright immer drunter schreiben, Autor Engel. Und die Gemeinde stimmt mit ein. Und das heißt ja nichts anderes, als dass jetzt diese kleine Gruppe von Menschen, die sich im Gottesdienst versammelt, sich verbindet mit dem himmlischen Gottesdienst und unsere kleine Welt wird aufgebrochen. Und das gilt, egal ob jetzt 3 oder 30 oder 300 oder 3000 hier zusammen sind. Es sind immer noch zehntausende Engel mit dabei. Und wir feiern mit ihnen mit. Also jede lokale Gottesdienstgemeinde, die sich trifft, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, klingt sich ein in den himmlischen Gottesdienst. Dieser Gedanke, finde ich, ist etwas ganz, ganz Großartiges, weil das bedeutet, es geht ja gar nicht nur um uns, die jetzt hier sitzen. Es ist etwas viel Größeres. Ich habe Teil an einem himmlischen Ereignis. Ich habe so quasi einen Vorgeschmack auf das, was mich in Ewigkeit erwartet. Ich beginne teilzunehmen an der neuen Schöpfung. Ich lebe schon etwas Auferstehungsluft. Ich lebe schon etwas von dem, was in der Vollendung auf uns wartet, wenn wir dereinst als unzählbare Schar aus allen Sprachen und Nationen vor Gottes Thron stehen und wir gemeinsam da sind. Und jetzt beginnt das schon heute. Der Gottesdienst wird also quasi nach oben hin aufgebrochen. Und wo wir Gottesdienst feiern, verbinden wir uns mit den himmlischen Heerscharen. Und ich weiß, ich kenne ja selbst aus eigener Erfahrung das Pastorenherz. Das Pastorenherz schaut, wie viele Leute sind hier und nicht, wie viele Engel sind da oben. Gell? Aber manchmal ist es auch wirklich gut und tröstlich, dass wir unsere Gefühle nicht davon bestimmen lassen, wie viele Leute jetzt gerade anwesend sind, sondern eine größere Perspektive haben und erkennen, Gottesdienst ist Teilhabe an einem universalen, an einem kosmischen Geschehen, das unsere Welt völlig übersteigt. Und deshalb schon nur die Tatsache, dass mitten in unserer Welt Gottesdienst gefeiert wird, ist ein Politikum, ist ein sozusagen ein demonstrativer politischer Akt, mit dem wir sagen, diese Welt ist nicht das Letzte. Diese Welt ist nur das Vorletzte. Und hier beginnt mitten in dieser Welt sozusagen etwas aufzuleuchten von der neuen Schöpfung, das über alle politischen Fragen dieser Welt hinausreicht, dass etwas viel Größeres ist. Und ich klinke mich ein. Ihr seid quasi die Vorhut des neuen Gottesvolkes, das quasi hier jetzt auf Erden noch hier ganz kläglich das versucht zu machen. Gell? Wir bringen ja das nur so halbpatzig hin, das, was dann am Ende auf uns wartet. Und dennoch ist in dem drin schon ein Vorgeschmack auf das, was geschieht. Gottesdienst im Himmel. Und seht, dann gilt die Wahrheit. Wenn wir mit Gott verbunden sind und mit dem himmlischen Gottesdienst verbunden sind, dann sind wir auch mit allen anderen verbunden, die mit dem himmlischen Gottesdienst verbunden sind. Keine lokale Gemeinde feiert allein. Sie feiert immer mit der universalen Kirche. Ob man das will oder nicht. Ob die genauso feiern, wie es dem eigenen Geschmack entspricht oder nicht. Ich meine, es geht ja nicht, dass ich mit dem himmlischen Gottesdienst verbunden bin und die anderen, aber ich will mit dem nichts zu tun haben. Also quasi, wir feiern schon jetzt gemeinsam, auch wenn wir es nicht schaffen, weil wir uns gemeinsam in den himmlischen Gottesdienst einklinken. Und die Universalität gilt in Raum und in Zeit. Sie gilt im Raum in dem Sinn, dass wir mit allen, die auch heute Gottesdienst feiern, die weltweit Gottesdienst feiern, innerlich verbunden sind. Wir freuen uns mit unseren Mitchristen, wir leiden mit ihrem Schmerz mit, wir nehmen mit ihnen teil. Gottesdienst ist also nie einfach nur der Gottesdienst einer Lokalgemeinde, sondern Gottesdienst der Gesamtgemeinde des ganzen Himmels. Und quasi wie in einem Prisma wird jetzt ein Teil davon in der lokalen Gemeinde sichtbar und erkennbar. Diese Größe, aber diese Weite möge auch unsere Herzen erweitern, dass wir mit neuer Freude da rangehen können. Wir sind auch zeitlich mit der universalen Kirche verbunden. Wir haben heute Lieder gesungen, die Menschen vor uns schon lange gesungen haben. Und Menschen nach uns hoffentlich auch noch singen werden. Wir beten Psalmen mit dem Volk Israel gemeinsam. Wir stimmen ins Vaterunser ein, das die Christen in der ganzen Welt miteinander verbindet. Das heißt, wir sind auch über die Zeit verbunden. Man kann sagen, die vollendete Gemeinde feiert schon jetzt im Himmel und wir mit ihnen. Deshalb haben die ersten Christen begonnen, um die Kirche herum den Friedhof anzulegen und nicht wie sonst überall in allen Kulturen üblich außerhalb der Stadt, sondern mitten in der Stadt rund um die Kirche herum, weil man gewusst hat, die feiern mit, die feiern mit. Die sind ja gar nicht tot, das sind ja, die leben im Herrn und wir feiern mit ihnen, wir sind mit ihnen hineinversetzt, nehmen Teil an der neuen Schöpfung, von der die schon mehr schmecken und erfahren als wir, die noch hier auf dieser Erde sind und ringen und kämpfen. Das ist mein Bild mit den Eckdaten, mit den theologisch meines Erachtens wichtigsten Eckdaten zum Gottesdienst. Gottesdienst ist Begegnung Gottes mit seiner versammelten Gemeinde. Es ist ein Wir-Anlass. Er findet im Gespräch statt, Wort und Antwort vermittelt durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und dadurch, dass das geschieht, wird die lokale Gemeinde über sich selbst erhoben, wird hineinversetzt in die himmlischen Regionen und verbindet sich mit der weltweiten Gemeinde. Und jetzt kann man sich ja überlegen, was hat das für Folgen für die Gottesdienstpraxis? Also, guten Morgen hier miteinander. Schön, dass ihr in die Adventgemeinde Stuttgart gekommen seid. Naja, wie wär's mal mit Ehre sei Gott in der Höhe. Willkommen in der universalen Schar der Heiligen. Ja, das ist ja eine andere Perspektive. Und ich glaube, wenn wir so rangehen, dann spüren wir etwas von der Kraft des Gottesdienstes, die er hat, und von der Freude, die er auslöst. Du hast in der Einleitung gesagt, dass natürlich die Frage umtreibt, wie wird ein Gottesdienst anziehend für Menschen? Ich bin überzeugt, dass es hier kein Patentrezept gibt. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass unsere eigene Freude am Gottesdienst eines der wesentlichen Kriterien ist, der Ausstrahlungskraft. Also die Frage, freue ich mich selbst an der Gottesdienstfeier? Lasse ich mich in diese Dynamik mit Gott hineinbringen? Und ich habe deshalb begonnen, etwas anders über Gottesdienst zu sprechen. Ich spreche beispielsweise nicht mehr über Gottesdienstbesucher, sondern über Gottesdienstteilnehmer. Seht, Besucher, das sind ja Leute, die können da sitzen und mal etwas beobachten und schauen, predigt er anständig, singen die schön, ist der Organist einigermaßen okay. So als Besucher ist, man besucht ein Konzert, oder? Und man besucht einen Fußballmatch. Besucher ist sozusagen, hier ist das Spielfeld, da ist die Tribüne und da kann man auf der Tribüne schauen, was auf dem Spielfeld so geschieht. Gottesdienst heißt, hier ist das Spielfeld. Die Gemeinde sind Mitspielende. Du bist sozusagen nicht distanzierter Zuschauer, sondern Teilnehmer. Du hast Teil an dem, was geschieht. Du partizipierst am gottesdienstlichen Geschehen. Du bist nicht nur Außenseiter, sondern du bist mittendrin. Gottesdienst findet also hier statt. Also quasi ihr seid der ganze Chor des Gottesdienstes, wenn ihr singt. Ihr seid das Gebetsteam. Und wenn man sich das so überlegt, dann hilft das auch, gottesdienstliche Aufgaben nochmals neu zu sehen. Das würde bedeuten, wenn ich predige, wäre die Leitfrage, wie kann ich der Gemeinde so gut wie möglich helfen, Gottes Stimme zu hören? Predigt wäre also Hörhilfe für die Gemeinde. Wenn ich Musikverantwortung habe, bedeutet es, wie kann ich der Gemeinde helfen, so gut wie möglich zu singen? Ist quasi Gebetshilfe für die Gemeinde. Das heißt, alles, was wir tun im Gottesdienst, ist Förderung dieses Kreislaufs von Wort und Antwort. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sieht man, dass es dort nirgendwo ein Modell gibt eines Gottesdienstes. Wir haben im gesamten Neuen Testament keine Beschreibung und wissen nicht so ganz genau, wie die ersten Christen Gottesdienst gefeiert haben. Und das ist gut und heilsam und sehr befreiend, weil es heißt, es gibt nicht die eine richtige Gottesdienstart. Und deshalb rund um den Globus in unterschiedlichen Kulturen hat das eine Evangelium immer wieder Neugestalt gewonnen. Man könnte ja auch sagen, Gottesdienst ist Gestaltwerdung des Evangeliums, ist dem Evangelium Leib, Körper, Hände, Füße und Mund zu geben in dem, was wir tun. Das sieht nicht überall gleich aus und das ist gut so. Deshalb gibt es nicht die eine richtige Gottesdienstordnung. Deshalb können wir auch über Gottesdienst nachdenken und uns fragen, gibt es Dinge, an denen wir arbeiten können, damit das, was Gottesdienst, sozusagen damit das Potenzial vom Gottesdienst besser zum Leuchten kommen kann. Wenn man aber dann hinschaut in die Beschreibungen, dann sieht man, dass alle diese Elemente ja da vorkommen. Es gibt die Lesung, die Schriftlesung, die Apostellehre, also Wege, wie das Wort Gottes Klang findet in der Gemeinde. Es ist die Rede vom Heiligen Geist, der Charismen austeilt, damit Menschen befähigt werden, verschiedene Arten von Worte zu sprechen. Das heißt, Gemeinde als ein Ort, wo Gottes Wort unter uns lebendig hörbar wird, wo es einen Klangkörper erhält, wo es nicht stumm bleibt, sondern in Schwingung kommt. Und dann gibt es alle Gebetsformen, die genannt werden. Das Loben, das Danken, das Bitten, das Flehen, das Klagen, das Bekennen der Schuld, das Bekennen des Glaubens und alle ähnlichen Formen, die damit verbunden sind. So dass man schon dort sieht, es gibt beide kommunikative Richtungen, die in der von Gott her die Gemeinde angesprochen wird und die kommunikative Richtung, in die Gott selbst angesprochen wird von der Gemeinde und man sich auf Gott ausrichtet. Und das wird dann nochmals in sozusagen verdichtet zusammengeführt in der zentralen Handlung des Abendmahls. Wenn man fragt, ob es so etwas wie einen Kern gibt des Gottesdienstes, ist es die Mahlfeier, das Abendmahl. Weil im Abendmahl nochmals alle Fäden zusammenlaufen. Das, was wir hier beschreiben, könnte man sagen, findet im Abendmahl seine dichteste und konzentrierteste Form, weil das Abendmahl selbst nochmals eine Art von Verkündigung ist. So oft wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn. Und dass das Abendmahl selbst ja auch in dieser Feier das Gebet mit integriert ist, die Bitte um das Wirken des Heiligen Geistes, den Segen über den Gaben, das Dankgebet, das gesprochen wird, sodass auch das Beten hier aufgenommen wird. Und es wird die Gemeinschaft, der Wir-Charakter besonders deutlich, indem wir uns versammeln um den Tisch des Herrn, sodass beim Abendmahl gilt, wir, die vielen, die an einem Brot teilhaben, sind ein Leib. Sodass im Abendmahl als dichtester und konzentriertester Form des Gottesdienstes nochmals alle Linien zusammenlaufen, die sonst im Gottesdienst vorkommen. Wir sehen also, Gottesdienst ist ein leibhaftes Geschehen. Wir sind als Personen mit hineingesogen. Wir finden zueinander, zu einem Wir, das ist herausfordernd. Und da wird ja dann mein Kollege Alexander da gleich sagen, wie man das richtig tut. Ich bin ja so froh, Alexander, dass Sie nicht sagen, diese schwierige Frage, wie man das tun soll, sondern nur sagen, dass es so ist. Gell, du machst dann da weiter. Das ist ja sehr, sehr toll, wie das zu einem Gemeinsamen werden kann. Und mein Anliegen ist es aber jetzt in diesem ersten Teil, dass wir eine große Sicht des Gottesdienstes erhalten. Ich schließe mit vielleicht auch der Frage, was das bedeutet für die Gemeinde. Meine Erfahrung ist, dass ein so großes Bild, was ist Gottesdienst, hilft, gemeinsam am Gottesdienst dran zu sein. Manche klein Diskussionen verlieren an Gewicht angesichts dieses großen Bildes. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man auch als Beteiligte in der gottesdienstlichen Verantwortung, so quasi als Gottesdienstteam, sei es fürs Musikalische oder in der Verkündigung oder in der Leitung oder beim Beten, diese Sicht hat, dass wir ja gemeinsam an etwas Größerem dran sind, dass man dann auch das eigene Handeln im Gottesdienst besser einordnen kann, dass man es verbinden kann mit dem, was der andere tut, dass man sieht, wir arbeiten zusammen an einer wunderbaren Feier, in der Gott uns begegnet. Deshalb, wenn Gemeinden mich beispielsweise anfragen, ob ich ihnen helfen kann, ihre Sing-Musik-Streitigkeiten zu lösen, dann beginne ich nicht über Singen und Musik zu sprechen, sondern über sowas. Weil ich glaube, sobald das klar ist, dann kann man überlegen, was hilft uns in dieser Dynamik? Wie hilft das Singen und die Musik uns in der Verbindung mit Gott, in der Verbindung zum Wir, in dem, was wir miteinander zu tun haben? Wer das etwas alles ausführlicher will, auch mit den konkreten Tipps, wie das sich auswirken kann für die Gottesdienstgestaltung, der findet das im Gottesdienstbüchlein. Das ist also stärker darauf ausgerichtet, auf diese konkreten Fragen. Es beginnt mit dieser Theologie des Gottesdienstes, so ähnlich wie ich es heute vorgestellt habe, geht dann auch noch in Fragen rein von digitalen Gottesdiensten und dann quer durch verschiedene Themen des Gottesdienstes, Beten im Gottesdienst, Singen im Gottesdienst, die Bibel im Gottesdienst und ähnliche Themen, Abendmahl. Es gibt auch einen Teil vom Kirchenjahr, wenn ihr wollt, dürft ihr das Kapitel über den Sonntag dann einfach überlesen. Aber ich bin sicher, ihr werdet mir an manchen Orten zustimmen, aber da können wir ja dann in der Pause und so, genau. Und ich habe dieses Buch mitgenommen, weil das eher die andere Frage noch viel stärker stellt, wie können Gottesdienste auch Hilfen sein für Menschen, die noch nicht glauben, also die ganze Frage von Gottesdienst und Mission, die auch in diesem Buch zentral behandelt wird.